Deutschlandfunk, Kulturfragen.
Und dazu begrüßt sie Thorsten Janczek. Es ist Superkunstsommer. Zeitgleich finden derzeit die Biennale von Venedig, die Documenta in Kassel und die Manifesta in Pristina statt. Sie gelten als unabhängige Gradmesser der Gegenwartskunst. Da geht es um Kunst und Politik, das Gute, das Wahre und das Schöne. All das beschäftigt uns in diesen Wochen auch in den Kulturfragen. Aber heute geht's ums Geld, um die ökonomische Seite der Kunst. Denn funktionieren solche Events nicht auch als Durchlauferhitzer für den globalen Kunstmarkt? Einem Markt, der im vergangenen Jahr 65 Milliarden US-Dollar umgesetzt hat? Darüber spreche ich jetzt mit Dirk Boll, den ich in London begrüße. Er war bis zum Frühjahr Präsident des Auktionshauses Christie's für Europa, den Nahen Osten und Afrika. Seit April ist er bei Christie's strategischer Vordenker für die Kunst des 20. und 21. Jahrhunderts. Herr Boll, welche Rolle spielt denn genau der Kunstmarkt für diese Großausstellung?
Ja, die Frage muss man eigentlich umdrehen. Diese Großausstellungen spielen eine enorme Rolle für die globalen Kunstmärkte, weil sie tragen zum Kanonisierungsprozess bei, der dann Basis für Bewertung wird.
Und was heißt das genau?
Das heißt, wenn ein künstlerisches Œuvre an diesen Orten ausgestellt wird, erfährt es Sichtbarkeit, das ist eine Auszeichnung, die Aufmerksamkeit steigt, in der Folge vermutlich die Nachfrage und damit die Preise.
Aber was hat denn dieses Nobilitierungsargument, so könnte man es ja auch nennen, also Kanonisierung sagen Sie, Nobilitierung, da kommt der Stempel Biennale von Venedig oder Documenta Kassel dann auf ein Œuvre drauf, aber zur gleichen Zeit sind die Ausstellungen, über die wir hier sprechen, ja zum Teil chronisch unterfinanziert. Also der italienische Pavillon in Venedig, also eigentlich das Flaggschiff, wo die kuratierte Ausstellung stattfindet, in den Giardini und auch in den Arsenalen. Da ist das Budget so klein, dass ganz offensiv auch Galerien und Galeristen angesprochen werden, die Produktionskosten zu übernehmen, die Transportkosten zu übernehmen. Und damit wird doch so eine Ausstellung auch zum Teil ein bisschen wie ein Showroom, oder?
Naja, wenn wir ehrlich sind, das ist ja die Tradition der Biennale in Venedig, die ursprünglich als Verkaufsausstellung konzipiert wurde vor über 100 Jahren. Zum Zweiten muss man sagen, wenn man möchte, dass die Wirtschaft sich an der Finanzierung solcher Großausstellungen beteiligt, dann muss man eben auch akzeptieren, dass die Wirtschaft sich an den Finanzierungen solcher Großausstellungen beteiligt. Sprich, dass die Galerien dann Beiträge leisten, die hinterher sichtbar sind.
Wie lange dauert es denn, bleiben wir erstmal bei der Biennale in Venedig, wie lange dauert es denn, bis so ein Werk von der Biennale in Venedig bei Ihnen im Auktionshaus landet?
Ja, das ist sehr unterschiedlich. Also zum einen muss man bei der Biennale natürlich bedenken, dass die Länderpavillons von den einzelnen Staaten kuratiert werden. Das heißt, man kann diesen Teil der Biennale gar nicht vergleichen mit dem großen Pavillon, der früher mal der italienische Pavillon war, heute sogenannte internationale ist, oder mit der Documenta, was beides unabhängig kuratierte Ausstellungen sind. Das ist das Erste. Das Zweite ist, dass die Abfolgen der Kunstmärkte sich extrem beschleunigt haben, wie viele andere Abläufe im Wirtschaftsleben und in der Gesellschaft heutzutage. Das bedeutet, die künstlerische Produktion kann sehr rasch auf die Märkte kommen. Das sind dann aber normalerweise nicht die Werke, die auf diesen Ausstellungen gezeigt werden, sondern vergleichbare Werke aus demselben Oeuvre, aus demselben Studio.
Naja, 2015 ist ein großes Konvolut des Malers Georg Baselitz aus Venedig, sehr prominent gehängt, direkt in die Sammlung Pinault gewandert. Das war so ein super Deal, 8 Millionen Euro sind da bezahlt worden und da waren dann die Transportkosten gar nicht so weit weg, weil die Sammlung Pinault zwei der wunderbaren Paläste am Canale Grande bespielt.
Ja, das ist absolut richtig, nur ist natürlich das Oeuvre von Baselitz kein ganz junges Oeuvre, wo derartige Transaktionen für Verwerfungen in der Preisbildung sorgen, sondern das ist ein Werk, was Sie seit Jahrzehnten erwerben können, was kanonisiert ist, was in Museen ist. Von daher, das ist dann einfach eine gute Einkaufsmöglichkeit gewesen.
Die Länderpavillons, die Sie eben schon angesprochen haben, die sind ja sozusagen in der Obhut der einzelnen Staaten, aber auch da gibt es sehr unterschiedliche Finanzierungsmöglichkeiten. Also wir haben in Deutschland ja unseren Pavillon gesponsert, das ist aber nicht überall der Fall. Da fallen Mieten zwischen 60.000 und 130.000 Euro an, wenn man sich in der Stadt so für die Laufzeit der Biennale ein Gebäude mietet oder einen Raum mietet. Und manche Länder holen sich das Geld direkt von den Künstlern zurück. Also ist bekannt geworden, dass Costa Rica zum Beispiel 5.000 Euro pro Bild von den Künstlern einfordert, die dann sich darum bewerben können, da auszustellen in einem Länderpavillon. Das ist aber auch nicht irgendwie der Sinn dieses Länderpavillon-Zeigens, oder?
Ja, die Frage nach dem Sinn stellt sich natürlich. Die Frage muss man aber den Staaten stellen, die sich dort repräsentieren. Wie viel Zeit, Aufwand, Selektionsmöglichkeiten und Prozesse man investieren will und natürlich auch, wie viel Geld man investieren kann. Aber das hat dann auch zur Folge, dass die Qualität dieser Länderpavillons durchaus unterschiedlich ist.
Aber wie lange dauert es denn eigentlich wirklich, bis jetzt so ein Werk bei Ihnen in einer Auktion landet? Weil das ist ja eine interessante Fragestellung. Also erst ist die Galerie dran, ein Werk oder ein ähnliches Werk, wie Sie gesagt haben, zu verkaufen. Und dann geht es ja möglicherweise relativ zügig in den Sekundärmarkt, weil der Sekundärmarkt ja eigentlich dann am Ende über den Wert oder das ökonomische Ranking eines Künstlers entscheidet.
Ja, es geht sogar noch sehr viel schneller. In dem Moment, wo die Künstlerlisten bekannt gegeben werden, fängt der Sekundärmarkt an zu arbeiten. Machen die Galerien Ausstellungen mit historischen Werken und werden Werke in Auktionen angeboten. Weil jeder weiß, dass die erhöhte Aufmerksamkeit durch eine solche Präsentation auf einer Großausstellung dem Oeuvre und der Begehrlichkeit förderlich wirkt.
Sie gucken das ja von der Seite des Kunstmarktes an. Wie operieren denn die Großausstellungen gerade im Blick darauf? Also jetzt mal nicht die Gegenwartsdokumenta, weil die nochmal andere Wege geht, sprechen wir gleich drüber.
Ja, ich denke, die Dokumenta ist ja eine Ausnahme, weil es ist ja im Prinzip eine von der öffentlichen Hand finanzierte Ausstellung. Also man kann es vergleichen mit dem musealen System in Europa oder in Deutschland jetzt in dem Falle und zum Beispiel Amerika, wo der Kulturbetrieb größtenteils privat finanziert ist, wohingegen in Europa oder eben in Deutschland die öffentliche Hand die Finanzierung übernimmt. Das heißt, sie haben dort eine neutrale Kuration, die in einem demokratischen Prozess ausgewählt wird und passiert, die überprüfbar ist in ihren Abläufen und Prozessen. Und deswegen ist es gar nicht vergleichbar mit ja, gekauften Präsentationen, wenn ich das so nennen darf.
Sie sind Kaslaner, Herr Boll. Wie nehmen Sie denn gerade die jetzige Dokumenta wahr mit den ganzen Skandalen um Antisemitismus und sowas aus der Perspektive eines Kunsthändlers, der Sie jetzt sind?
Ja, der Kunsthändler ist da zunächst mal gar nicht betroffen, denn die merkantile Seite der Dokumenta ist ja besonders gering ausgeprägt in der aktuellen Ausgabe. Prinzipiell würde ich sagen, die Aufgabe von Ausstellungen wie der Dokumenta ist es, Diskussionen anzuregen, zu ermöglichen, zu befeuern über die Rolle von Kunst, über die Rolle von einzelnen Oeuvre, von einzelnen Positionen und die Sprache der Kunst immer wieder zu erneuern. Und in dieser Hinsicht funktioniert die aktuelle Dokumenta ausgesprochen gut. Antisemitismus ist natürlich nicht möglich und ist schrecklich. Und die aktuelle Problematik in diesem Zusammenhang verstellt ein bisschen den Blick auf die Ausstellung. Das ist das, was ich bedauere.
Also ich war in den vergangenen Dokumentas sehr oft dabei, wie an den Tagen, die den Fachbesuchern und der Presse vorbehalten sind, bevor das große Publikum reinströmt, wie Künstlerinnen und Künstler, aber eben auch im Zuge dessen Galeristinnen und Galeristen dastehen und schon auf die großen Sammler warten und denen die Bilder tatsächlich von der Wand präsentiert haben und mit denen darüber gesprochen haben. Das kann man natürlich nicht hören, was da erzählt wurde, aber ich erinnere mich an eine Situation mit Julie Meritou, einer ganz bekannten amerikanischen Malerin, die dann wirklich umlagert wurde vor 10 Jahren bei der Dokumenta vor ihren wunderbaren großen Tableaus. War das gang und gäbe, dass auch die Dokumenta, obwohl sie öffentlich gefördert ist, sowas wie ein Marktplatz war?
Ja, also ich würde denken, die Dokumenta ist kein Marktplatz, denn sie ist ja nicht involviert in diese Prozesse. Die Dokumenta ist ein Schaufenster für künstlerisches Schaffen und dass sozusagen auf der anderen Seite der Schaufensterscheibe dann Prozesse ablaufen, die derartige Werke distributieren, finde ich ganz normal und finde ich schmälert auch in keinster Weise die Kommunikations- oder Vermittlungsposition der Dokumenta.
Driftet denn die Kunstwelt ein bisschen so auseinander, Kunst für den Markt hier und Kunst für die Biennalen auf der anderen Seite?
Ja, ich denke, das ist eine Entwicklung, die wir schon seit einigen Jahren sehen, dass die institutionelle Kunst ephemerer wird, dass sie versucht, die Objekte zu vermeiden oder die Kreation von Objekten zu vermeiden. Und im Gegenzug ist der Markt sehr objektversessen, hat sich auch im 21. Jahrhundert wieder auf kostbare Materialien fokussiert. Man sieht sehr viel Bronze, man sieht sehr viel Stein, Marmor auf den Kunstmessen, das klassische Tafelbild etc. Das ist in der Tat eine Schere, die aber nur die Künstlerschaft wieder schließen kann.
Was ist denn wichtiger für Sie, die Gegenwartskunst, die Biennale von Venedig, die Documenta auf der einen Seite oder die Art Basel auf der anderen Seite?
Ja, das kommt darauf an, was Sie als wichtiger ansehen. Ich denke mal, für die Liebe zur Kunst und damit auch für das Aufwecken oder das Erwecken von Sammellust oder der Auseinandersetzung mit Kunst sind sicherlich Biennale und Documenta wichtiger. Aber hinter dem Sammeln und dem privaten Genießen von Kunst steht eine Industrie, die das möglich macht. Und für die ist natürlich die Art Basel die wichtigste Plattform.
Wenn man jetzt auf die Documenta in diesem Jahr, die Documenta 15, schaut, so hat die ja einen ganz interessanten Zug gewählt. Nämlich auf der einen Seite sagt sie überhaupt nicht wie andere Großausstellungen, wir sind nur rein kuratiert, wir wollen neben dem Markt existieren, sondern die wollen tatsächlich verkaufen und haben dafür eine eigene Plattform gegründet. Lumbung Gallery heißt das. Einzelne Kunstwerke werden da verkauft, aber eben auch Projekte, die die Kollektive, die dort ausstellen, angestoßen haben in ihren Ländern, können da gefördert werden durch halt eine, sagen wir, ökonomische Seite. Haben Sie das mal verfolgt, wie sich das für einen Kunsthändler ausnimmt, diese Art von, wir nehmen irgendwie am Markt teil, aber nicht am normalen Kunstmarkt?
Ja, ich habe das in der Tat verfolgt, auch weil ich den Schweizer Galeristen, den Beat Räber, aus meinen Zürcher Zeiten kenne. Der das jetzt in Kassel umsetzt. Ich finde das hochinteressant. Ich finde das sehr, sehr, sehr konsequent umgesetzt, diese Idee der Partizipation der Künstlerschaft. Das ist ja etwas, was man im Moment sehr stark diskutiert. Es gibt ja nur in den Ländern der Europäischen Union und im Vereinigten Königreich das sogenannte Folgerecht, was die Künstlerschaft an den Erlösen von Wiederverkäufen beteiligt. Das gibt es nicht in Asien, das gibt es nicht in Amerika. Und die Künstlerschaft hat verschiedene Ideen, wie man sowas umsetzen könnte. NFT oder Blockchain-Technologie scheinen da ein Instrument zu sein. Und ich finde, die Documenta hat eine besonders interessante Variante davon entwickelt, weil das ist so, wie ich das sehe. Die Frage ist natürlich, ob sich ein solches System von einem totalen Nischenmarkt insofern weiterentwickeln kann, dass es Teil des großen Marktgeschehens werden kann. Und die Frage hier lautet dann, werden diese Werke irgendwann wieder auf einen Sekundärmarkt kommen oder kommen können? Und wenn ja, was passiert dann? Um zu sehen, ob solche Parallelwelten, Parallelsysteme eine Zukunft haben. Aber ich finde es hochinteressant.
Lassen Sie uns noch mal ein bisschen genauer auf die Documenta 15 und die ökonomische Seite, die Lumbung Gallery, eingehen. Dirk Boll aus der Geschäftsleitung, also der obersten Chefetage des Auktionshauses Christie's, heute zu Gast in den Kulturfragen im Deutschlandfunk. Die Documenta hat ja so ein Drei-Säulen-System, wie sie den Wert der Kunst bestimmt, die dort ausgestellt wird. Und behandelt alle, die daran teilnehmen, auf die gleiche Weise. Es gibt da keine Stars und keine sozusagen Loser in Anführungsstrichen, nur Leute, die entweder da mitmachen oder nicht da mitmachen. Wenn sie mitmachen, dann bestimmt sich der Wert der ausgestellten Kunstwerke, wenn ich das so richtig verstanden habe, aus drei Säulen, nämlich die Produktionskosten auf der einen Seite, dann 2 Jahre Mindestlohn mit dem teilnehmenden Land mit dem höchsten Mindestlohnniveau, das ist derzeit Australien. Und dann gibt es noch die dritte Säule, nämlich 30% wird auf die Summe der beiden anderen, also Produktionskosten und Mindestlohn, draufgesattelt und läuft dann in einen gemeinsamen Topf, also einen Lumbum-Pot genannt, der wiederum Projekte finanzieren kann. Das ist ja etwas, was wir so nicht kennen, und zwar aus der Kunstwelt, und zwar in doppelter Hinsicht. Erstens, dass die Preisgestaltung anhand der Bedürfnisstrukturen, sprich Mindestlohn und Produktionskosten, gemessen wird. Und zum Zweiten, dass sie komplett transparent stattfindet. Denn es gibt ja nichts Intransparenteres eigentlich als das Primärgeschäft. Also weil sie gehen in eine Galerie und dann ist es so eine Frage, ja, ist der Künstler oder das Kunstwerk so und so viel wert oder so und so viel wert? Viel transparenter ist es dann in ihrem Geschäft, weil da zumindest die Bieter einfach die Hand heben müssen oder am Telefon Ja sagen müssen.
Das ist absolut richtig. Man muss natürlich konstatieren, dass Märkte strukturiert werden durch das Verhältnis von Angebot und Nachfrage. Die Documenta funktioniert mit diesem Modell möglicherweise sehr gut, weil das allgemeine Interesse groß ist und es damit einen gewissen Nachfrageüberhang gibt. Aber für weitere Marktsysteme ist das natürlich nicht darstellbar, auch weil man nicht einen gesamten Markt in eine solche Pool-Situation einbringen kann. Deswegen interessant wird es dann zu sehen, wenn diese Werke weiter durch die Märkte reisen und zum Beispiel irgendwann auf dem Sekundärmarkt eintreffen.
Was sind denn da die Parameter dafür, dass das geschehen könnte? Also da gibt es ja sehr unterschiedliche Fragestellungen. Auf der einen Seite, was heute hip ist, kann morgen schon vergessen sein und hat dann auf dem Sekundärmarkt eigentlich überhaupt keine echte Chance. Und wenn man das so etwas flapsig sagen will, dann könnte man mit dem Künstler Ilya Kabakov sagen, dass die westliche Kunstwelt wie ein Schnellzug ist, der durch verschiedene Länder fährt, aber nur sehr selten hält. Und wenn er hält, dann ist er eigentlich voll und am Bahnsteig stehen aber furchtbar viele Leute, die einsteigen wollen. Und die, die es schaffen, können dann eine Zeit lang mitfahren, aber es ist nicht klar, ob dieser Zug dann nicht im nächsten Augenblick an einem ganz anderen Ende der Welt hält und dass da halt das Interesse plötzlich dann da ist und nicht mehr für die Leute, die dann schon im Zug sitzen.
Ja, das ist ein sehr komplexes Thema. Auf der einen Seite haben sich diese ganzen Prozesse von Neuentdeckung eines Oeuvre, Vermittlung durch Ausstellungsplattformen und vielleicht staatliche Institutionen, Kanonisierung und dann das Nachfolgen der Sammlerschaft und der Wunsch, diese Werke zu sammeln. Das hat sich extrem beschleunigt. Das hat natürlich auch mit der modernen Mediengesellschaft zu tun. Diese Trends reisen heute sehr, sehr, sehr viel schneller als noch vor wenigen Jahren. Das ist die eine Sache. Und zum anderen muss man auch ganz offen sagen, dass der größte Teil der Werke oder der Oeuvre, die auf den Primärmärkten angeboten werden, die Sekundärmärkte gar nicht erreichen, weil diese Prozesse so ablaufen, dass die Oeuvre nicht mehr lang genug in der allgemeinen Aufmerksamkeit sind, um diese Zeit zu haben, sich zu entfalten und Anhängerschaft zu gewinnen und es deswegen in der nächsten Saison möglicherweise tatsächlich einen anderen Halt für ihren Schnellzug gibt, nämlich ganz andere künstlerische Ausprägungen oder Fragestellungen oder Antworten auf Fragestellungen gefragt sind.
Haben Sie denn in Kassel den Eindruck gehabt, dass das, was dort ausgestellt wird, gerade vielleicht dann auch eine Nachfrage findet, aber haben Sie den Eindruck, dass das zukünftig auf dem Markt, in dem Sie tätig sind oder Ihr Unternehmen tätig ist, Christie's, dass das eine gute Chance hat?
Ja, um ganz ehrlich zu sein, mein Eindruck von Kassel ist weniger geprägt gewesen von Objekten, von Dingen, die ausgestellt wurden, als denn von Konzepten, von Austausch, von einer allgemeinen Atmosphäre und Haltung der Kommunikation. Und möglicherweise würde ich deswegen die Documenta vergleichen mit, was wir ein Artist nennen, also jemand, der tatsächlich künstlerisch, schöpferisch tätig ist, aber weniger sozusagen für eine Sammlerschaft und für einen Markt produziert, sondern die anderen Künstler der eigenen oder späterer Generationen beeinflusst. So würde ich jetzt die Rolle dieser Documenta eher sehen.
Worin sehen Sie denn diese Beeinflussung genau?
Ich glaube, dass man sich mit den Rahmenbedingungen auseinandersetzt, unter denen Kunst geschaffen wird, wie Kunst vermittelt wird, wie über Kunst gesprochen wird, die Frage des ja nicht globalen Nordens und des globalen Südens und wie die Sammlerschaft aus dem einen Teil mit der künstlerischen Produktion aus dem anderen Teil umgeht. Ich denke, das sind schon alles ganz große Themen weit über die Kunstmärkte hinaus, aber eben auch die Kunstmärkte beeinflussend.
Lassen Sie uns noch mal einen Augenblick verweilen bei dieser Lumbung Gallery. Da gibt es ja die Plattform, die das Ganze handelt. Also die haben ja einen Auftrag bekommen. The Artist ist das. Das ist eine Internetplattform, die auch einen gemeinschaftlichen Gedanken vertritt. 5% der Erlöse fließen in einen Topf, mit dem Künstlerinnen und Künstler subventioniert werden können. Zugleich aber ist das auch eine Plattform, wo durch Kuratoren jüngere Künstler und Künstlerinnen ihre Werke präsentieren und auch verkaufen können. Diese Plattform The Artist wurde von den Ruan Grupa-Leuten, also den Kuratorenteams in Kassel, direkt angesprochen und engagiert, um diesen Vertrieb zu machen. Haben die Ruan Grupa-Leute da wirklich den eigentlichen passenden Partner ihrer Meinung nach gefunden, die also quasi auf eine andere Weise in den Kunstmarkt eingreifen als normale Galerien?
Ja, das ist nun in der Tat mein Eindruck, dass das genauso passiert ist. Ich finde das ein konsequentes Vorgehen und es ist etwas, was in diesen Zusammenhängen sehr gut funktioniert. Ob es außerhalb der Sondersituation Documenta, außerhalb der Blase Kassel, wenn ich das so nennen darf, funktionieren würde. Das sei dahingestellt und das wird die Zukunft zeigen.
Wie entwickelt sich denn der Kunstmarkt nach dieser Pandemie weiter durch dieses Superkunstjahr? Gibt es nochmal einen ordentlichen Anschub im Kunstmarkt, der ja eigentlich unter der Pandemie nicht so ganz riesenhaft gelitten hat? Selbst das Auktionswesen ist relativ schnell und relativ gut durch die Pandemie gekommen, oder?
Ja, unsere Märkte sind in diesen beiden pandemischen Jahren durchdigitalisiert worden. Davon haben besonders die größeren Unternehmen profitiert, besonders aber die Auktionsindustrie, die eben diese elektronische Seite schon im Angebot hatte und die Kanäle etabliert hatte, teilweise schon vor Jahrzehnten. In der Tat ist es so, dass wir realisiert haben, dass die Menschen ihre Sehnsucht nach Kunst auch online stillen. Das ist zum einen natürlich die digitale Kunst, die heutzutage mit NFT-Zertifizierung sicherer und schneller gehandelt werden kann. Es ist aber vor allen Dingen auch der digitale Erwerb. Das heißt, man kauft etwas, was man vorher nicht live gesehen hat. Alle Vorteile kommen mit einem Nachteil und das ist der übliche Nachteil von Digitalisierung, dass eher ihr bestehender Geschmack bestätigt wird, als dass sie etwas Neues entdecken. Also diese Entdeckerfreude, die man auf den Großausstellungen, über die wir hier sprechen, haben kann, die man aber auch auf Kunstmessen haben kann, die ist reduziert, wenn der Algorithmus ihnen immer wieder das präsentiert, was man in der Vergangenheit angeschaut oder sogar gekauft hat. Aber im Prinzip hat die Kunstindustrie in diesen beiden Jahren einen Schritt vollzogen, den andere Industrien, zum Beispiel die für industriell gefertigte Luxusgüter, schon vor sehr, sehr vielen Jahren gemacht haben, nämlich dass man die Gegenüberstellung mit dem Original erst hat, wenn das Objekt geliefert wird und man im Prinzip vorher schon gekauft hat.
Was bedeutet das denn für die Zukunft von diesen Großausstellungen? Werden die immer auch digitaler werden und irgendwann vielleicht einfach überflüssig, weil die Entdeckerfreude vielleicht nicht nur im Angesicht des Originals, sondern auch mit einer gelungenen digitalen Distribution oder Präsentationsform erledigt sein könnte oder befriedigt werden könnte?
Das würde ich im Moment noch nicht sagen. Ich glaube, dass die Öffentlichkeit sehr viel selektiver geworden ist in dieser Auswahl, wo man hingeht und was man anschaut. Und dass man durchaus, ich sag mal, die Basisbedürfnisse nach Kunstrezeption gelernt hat, auch digital zu stillen. Ich glaube allerdings, dass Orte wie Kassel mit der Documenta, Venedig mit der Biennale, aber auch Basel mit der Art Basel oder wo auch immer sie denn stattfindet in der Zukunft, solche Highlights im Kulturkalender sind und bleiben werden, dass die Menschen das immer sehr weit oben auf ihrer Prioritätenliste ansiedeln.
Werden Sie denn sozusagen, wenn Sie Ihr Geschäft betrachten und die künstlerischen Wege, die jetzt zum Beispiel auch die Berlin-Biennale oder die Documenta in Kassel geht, nämlich sehr stark auf politische Zusammenhänge, auf moralische Zusammenhänge, auf gesellschaftliche Zusammenhänge zu setzen. Glauben Sie denn, dass das die Zukunft der Gegenwartskunst bestimmen wird und dass das dann auch für Ihr Geschäft relevant werden wird? Dass man hinterfragt, wie wird etwas gemacht, wie wird es hergestellt, ist es den moralischen Standards entsprechend und sowas. Das wäre ja auf klassische Kunst angewandt nicht so ohne weiteres immer eine Frage, die man stellt. Da geht es ja eher um Knappheiten und kunsthistorische Wirkungen und so weiter.
Ja, ich glaube tatsächlich, dass das Teil unserer Welt geworden ist und immer so bleiben wird. Man muss auch sagen, diese ganzen Fragen werden ja bei jeder Art von Produktion zunehmend gestellt. Warum sollte Kunst eine Ausnahme sein? Warum sollte Kunst eine Art Reserve sein in einer Gesellschaft, die stärker auf Ethik und Werte achtet? Ich finde das absolut richtig. Ich finde das auch interessant, dass Künstlerinnen und Künstler mitsprechen wollen, eine Meinung haben in gesellschaftlichen Diskussionen, in wichtigen Themenbereichen. Denn das sind eben sehr häufig doch sehr intelligente Menschen, die ein bisschen mit einem Blick von außen auf Sachen draufschauen. Und da können wir alle was von lernen. Also ich begrüße das ganz ausdrücklich. Und ich denke, dass in späteren Zeiten die Bewertung von Kunst oder von Kunstwerken um diese Kriterien erweitert wird. Das heißt, so wie man heute über Knappheit und Provenienzen spricht, wird man irgendwann auch sprechen darüber, wie sind Werke zustande gekommen und wie wurden die Beteiligten entlohnt und behandelt. Und das finde ich gut und richtig.
Ist dann die Zeit der autonomen Kunst vorbei? Also als Ed Reinhardt, der amerikanische Maler, noch sagen konnte, Kunst ist Kunst als Kunst und alles andere ist alles andere. Ist das vorbei?
Das hoffe ich nicht, denn die Unabhängigkeit, die schon in dem Wort der autonomen Kunst drinsteckt oder in dem Fachbegriff drinsteckt, ist ja etwas extrem Interessantes für das Produkt und die Prozesse um das Produkt herum. Und das ist ja auch das, was sehr viele Rezipienten an der Kunst interessiert. Von daher hoffe ich das nicht. Gleichzeitig ist es so, dass auch der Kunstbetrieb sich gesamtgesellschaftlichen Entwicklungen nicht verstellen kann. Und wie ich schon sagte, ich denke, das werden einfach weitere Kriterien in der Beurteilung werden, aber das wird nicht die Frage nach der künstlerischen Autonomie oder der Aussage eines Werkes überlagern oder ersetzen.
Die Kunst, die Moral und das Geld. Zu Gast in den Kulturfragen war heute Dirk Boll. Er ist stellvertretender Chef für die Kunst des 20. und 21. Jahrhunderts beim Auktionshaus Christie's. Sein jüngstes Buch trägt übrigens den Titel »Was ist diesmal anders? Wirtschaftskrisen und die neuen Kunstmärkte«. Hier im Programm geht's jetzt weiter mit Kultur heute. Tschüss, sagt Thorsten Janczek.